Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die letzten 3 Jahre haben sich wie eine Achterbahnfahrt angefühlt. Und das nicht nur, was die Belastung und Preisentwicklung betrifft, auch emotional ist es nicht an uns Handwerkern vorbeigegangen. In einer Zeit ständiger Veränderung wächst auch die Unsicherheit. Doch Gefühle sind keine belastbaren Fakten. Und das, was in den sozialen Medien verbreitet wird, muss auch nicht immer stimmen. Deshalb haben wir uns den Bereichsleiter Wirtschaft und Unternehmensführung im Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Diplomökonom Felix Finker, eingeladen. Lieber Felix, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, mache ich gern, Karl-Heinz. Mein Name ist Felix Fink. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin ledig, habe keine Kinder. Ich wohne in Köln. Ich habe an den Universitäten Augsburg und Lüneburg erst Betriebswirtschaftslehre und dann auch nochmal aufsattelnd Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Und ich arbeite seit mittlerweile 17 Jahren als Ökonom beim ZVDH. Und ich muss sagen, mir macht mein Beruf Spaß. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Und das liegt auch daran, dass ich hier beim ZVDH ein sehr breites Aufgabenfeld habe. Ich bin unter anderem für Kalkulation zuständig und auch für Konjunkturberichterstattung, was unseren Handwerkszweig angeht.
Und auch für den Notfallordner, was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, also ich bin auch dabei dieses Mal, mal wieder. Lieber Felix, auch schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Also wir haben das schon die ganze Zeit vorgehabt, aber jetzt haben wir Gott sei Dank mal einen Termin gefunden. Lieber Felix, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Du bist also der Herrscher der Zahlen und wenn ich irgendwie was wissen will, sei es jetzt irgendwelche Kalkulationsgrundlagen, irgendwelche Preise oder so, dann komme ich immer vertrauensvoll zu dir und bis jetzt hast du mir immer alle Zahlen liefern können. Jetzt die Frage, Karl-Heinz hat es ja schon angedeutet, die letzten Jahre waren geprägt von Krisen. Wie düster sieht es denn jetzt aus in der Bauwirtschaft?
Ja, lieber Michael, das ist nicht so leicht zu beantworten. Wie düster sieht's aus? Wir haben ja, um mit den Worten des Kanzlers zu sprechen, mittlerweile auch eine Zeitenwende in der Bauwirtschaft in Deutschland. Eine Zeitenwende, die verschiedene Aspekte beinhaltet und viele Faktoren, die da einwirken. Wir hatten die Lieferkettenproblematik, die hat die Bauwirtschaft 2 Jahre lang quasi gefangen gehalten. Die haben wir mittlerweile hinter uns gelassen, insbesondere auch das Problemfeld von langen Lieferfristen bei Photovoltaikanlagen ist jetzt Geschichte. Das hat sich sehr entspannt alles. Was geblieben ist, ist der Fachkräftemangel. Und wir haben natürlich auch seit Anfang 2022 mit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs sehr stark gestiegene Baukosten, zurückzuführen auf sehr stark gestiegene Energiekosten. Und das hat halt alles zusammengenommen, auch zusammen mit Fördermittelkürzungen und Schwankungen auch bei Fördermitteln, da haben wir ja gar keine Einheitlichkeit mehr, dazu geführt und zusammen auch noch mit gestiegenen Zinslasten dazu geführt, dass wir ja so ein gespaltenes Bild haben. Auf der einen Seite gibt es immer weniger, die in Neubauten investieren, weil so eine gewisse Unsicherheit ist im Markt vorhanden und die überträgt sich dann natürlich auch auf Menschen. Wir haben auf der anderen Seite durch diesen Anstieg des EZB-Leitzinses von Juli 2022 ungefähr bis Ende 2023 auch abflauende Inflationsraten. Und die haben dazu geführt, also die Bauzinsen haben da noch nicht mitgehalten so richtig. Und das wird auch meines Erachtens noch eine Weile dauern. Aber die haben jetzt erstmal auf die kurze Sicht dazu geführt, dass die Preise zurückgegangen sind oder die Preissteigerungsraten nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden sind, wie sie noch waren und dadurch auch nicht mehr so stark auf die Nachfrage drücken.
Und Spürt man das jetzt auch schon im Bereich des Auftragseingangs? Wie wirkt sich das aus?
Ja, wir haben es schon auch noch mit deutlichen Nachfragerückgängen zu tun, also insbesondere im Bereich Neubau. Der hat sich verschärft. Da wird auch noch einiges nachkommen, weil einiges ist zwar in der Fertigstellung schon vorhanden, aber ist noch nicht komplett abgearbeitet. Und wir haben also bei den Rohbauzahlen im letzten Jahr deutliche Rückgänge erlebt, also ungefähr 70.000 Wohneinheiten weniger. Also dieser Aspekt Wohnungsneubau, der beschäftigt uns. Allerdings hat der aus meiner Sicht dann auch langsam jetzt schon auch den Boden erreicht. Also da sind auch demnächst dann wieder steigende Zahlen hoffentlich zu sehen. Und der Gewerbebau, der auch gelitten hatte unter den ganzen Faktoren, die ich genannt hatte, der ist auch wieder so ganz langsam am Hoffnung fassen. Und ja, das ist so die Lage. Allerdings müssen wir natürlich auch berücksichtigen, die Bauwirtschaft hat insgesamt 15 Jahre lang gut verdient, das ist gut gelaufen. Und da waren natürlich auch noch viele Auftragsbestände im Markt, die in den letzten 2 Jahren dann nach und nach abgebaut werden konnten. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre die Situation sicherlich eine andere und auch noch viel schlimmere. Ich habe da im letzten Jahr häufiger auch bei Vorträgen ein schönes Motto gefunden von dem bayerischen Komiker Karl Valentin. Und ich fand, das passte einfach gut. Der hat mir früher gesagt, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.
Ja, das ist wirklich gut. Du hast ja jetzt die Gründe genannt. Das ist ja nicht nur ein Grund, ja, sondern es sind ja tatsächlich mehrere Gründe, die da so aufeinander geprasselt sind. Und dann kommt noch so ein Stück weit hinzu, dass die Politik jetzt auch nicht unbedingt so eine, sagen wir mal, Perspektive bietet, was, ja, wo man langfristig planen kann. Ich glaube, das hält auch viele zurück. Investoren, die legen ihr Geld lieber in ETF-Aktien und so weiter an. Da ist es ein bisschen konstanter. Wie schätzt du das jetzt? Ich meine, du hast richtig gesagt, die letzten paar Jahre waren ganz gut für die Bauwirtschaft. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht die Aufgabe eines Unternehmens, Geld zu verdienen, ja, oder einer Branche. Wir müssen doch auch Geld verdienen, um auch das weitermachen zu können. Und wie schätzt du das jetzt ein? Die mittellangfristige Prognose, wird es wirklich so duster, wie es teilweise auch geschildert wird?
Ja, lieber Michael, ich vermag selbst da nur schwer eine mittel- bis langfristige Prognose zu stellen. Dafür habe ich einfach auch zu wenig an Zahlenmaterial. Ich kann aber gern mal die Wirtschaftsforschungsinstitute zitieren, die für die Gemeinschaftsdiagnose zuständig sind und da dann auch für die Bauwirtschaft. Und die gehen momentan nicht von einer mittel- bis langfristigen Krise in der Bauwirtschaft aus. Die sehen das also nur temporär. Der Hauptgrund liegt sicherlich am hohen Bedarf an neuen Wohnungen und auch an neuer Infrastruktur, auch durch Zuwanderung. Dazu muss ja die Energiebasis umgebaut werden. Wir wissen alle, wir stehen da vor großen Herausforderungen. Und gleichzeitig haben wir auch hohe Anforderungen an die energetische Sanierung von Gebäuden. Selbst wenn wir jetzt einen Regierungswechsel mal hätten, und ich denke mal, den werden wir haben im Herbst nächsten Jahres, dann würde das aus meiner Sicht jetzt wenig verändern, weil die Energiewende ist aus meiner Sicht jetzt nicht mehr umkehrbar. Um jetzt auch nochmal die Wirtschaftsforschungsinstitute ins Spiel zu bringen, die haben in der letzten Herbstdiagnose ein schönes Wort gebracht. Da heißt es, der Giftmix aus Inflation, hohen Finanzierungs- und hohen Baukosten, der muss einfach aufgebrochen werden. Dann können die Bedarfe auch umgesetzt werden, weil die Bedarfe sind da. Dazu müssen natürlich die Menschen auch genügend Geld im Portemonnaie haben, damit sie die Investitionen stemmen können. Hierfür wiederum sind auskömmliche Löhne notwendig. Aber ich bin insgesamt schon auch eher positiv gestimmt. Es heißt ja, oder was eigentlich immer schon gestimmt hat, war der Spruch, gebaut wird immer.
Das Problem, was ich allerdings auch sehe, wenn wir uns mal die Relation der Baufertigstellung, Wohnbedarf und Quadratmeter in Bezug auf den Immobilienkaufpreis anschauen, das ist ja nicht überall in Deutschland gleich. Wie verhält sich's denn damit?
Ja, das stimmt komplett, Karl-Heinz. Die Bundesregierung, die spricht zwar regelmäßig von 400.000 fertigzustellenden Wohnungen im Jahr. Da hinken wir zuletzt mit ungefähr 300.000 fertiggestellten Wohnungen schon deutlich hinterher. Und die Lücke, die wird immer größer werden noch. Ich habe jetzt heute Morgen mit zwei größeren Bauverbänden gesprochen. Die sehen jetzt also die Zahlen in diesem Jahr schon deutlich abfallend, und so richtig ins Rauschen kommen wird das dann im nächsten Jahr aus deren Sicht. Und wir haben jetzt, was diese Relation angeht zwischen fertiggestellten Wohnungen und auch Wohnungsbedarf auf der anderen Seite auf regionaler Ebene, da haben wir ein sehr, sehr eine große Diskrepanz, weil die Wohnungen, die werden nicht wie im Idealfall immer dort gebaut, wo sie benötigt werden, sondern die werden teilweise natürlich auch an den falschen Stellen, in Anführungszeichen, gebaut. Wir haben hier Zahlen vom IW Köln mal aus den Jahren 2016 bis 2020. Die habe ich mir mal angesehen. Das zeigt auf Landkreisebene genau, wo bezogen auf den Bedarf eigentlich zu wenig und wo zu viel gebaut wird. Und wenn wir da uns die gesamte Bundesrepublik mal ansehen, dann haben wir eine sehr heterogene, also eine sehr ungleiche Situation. Das gilt übrigens auch für fast alle Bundesländer. Tendenziell haben wir eine Überproduktion, das heißt, Bedarf ist niedriger als die Baufertigstellungen es hergeben, innerhalb eigentlich jedes Bundeslandes, wenn man mal jetzt Berlin, Hamburg und Bremen ausnehmen würde als Stadtstaaten. Und wir haben die höchste Überproduktion, teils mit dem Faktor 2, also doppelt so viel eigentlich wird gebaut, als benötigt wird, beobachten wir in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, dort insbesondere in den südlichen Bereichen, in weiten Teilen Bayerns, dort vor allen Dingen in den nördlichen und in den nordöstlichen Landkreisen von Bayern, insbesondere Richtung Oberpfälzer und Bayerischer Wald, aber auch in den östlichen Teilen Baden-Württembergs, in Nordhessen und auch im westlichen Teil von Niedersachsen. Und umgekehrt den niedrigsten Quotienten, also sprich den höchsten Wohnbedarf gemessen an den Baufertigstellungszahlen, den haben wir in den großen Städten, den haben wir in den Metropolregionen, den haben wir in der kompletten Rheinschiene. Wir haben ihn auch in vielen kleineren kreisfreien Städten, insbesondere dort, wo es Universitäten gibt. Wir haben ihn im kompletten südlichen Bayern, also in der gesamten Voralpenregion. Und wir haben ihn in den touristischen Regionen, beispielsweise an der Ostsee. Und interessant ist jetzt vor allem diese Relation, Baufertigstellungszahlen und Baubedarf, den sehen wir wiedergespiegelt dann auch in den jeweiligen Immobilienquadratmeterkaufpreisen. Da hat jetzt kürzlich die Postbank den Wohnatlas 2024 veröffentlicht, in dem werden die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand, also kein Neubau, nur Bestand, in Euro pro Quadratmeter für jedes einzelne Gebiet, für jeden einzelnen Landkreis in Deutschland genau aufgelistet. Und aus dem geht hervor, und das ist jetzt quasi der widerspiegelnde Teil, dass die teuerste Wohngegend in Deutschland die Landeshauptstadt München ist. Wir sprechen da von durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 8.900 Euro, gefolgt vom Landkreis Nordfriesland. Das dürfte dann auch an den hohen Immobilienpreisen an der Küste liegen und auch auf den nordfriesischen Inseln, und dann gefolgt noch von den Landkreisen Miesbach, also Voralpenregion, und Starnberg.
Oh, ich hätte jetzt auch Berlin oder so, hätte ich auch Frankfurt und so. Wow. Also mit anderen Worten, das, was wir die ganze Zeit auch so ein bisschen erahnt haben, es wird nicht da gebaut, wo es gebraucht wird. Und da, wo es gebraucht wird, ist es viel zu teuer zum Bauen, ist auch wahrscheinlich relativ wenig Platz. Und da, wo wir Platz haben, wo wir bauen können, da will keiner hin. Wir waren jetzt ein paar Tage im Urlaub, auch im Allgäu, und da sind wir im Fahrrad gefahren. Und da habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, sag ich, also ganz ehrlich, das ist ja wie ausgestorben hier. Ja, da siehst du auch keine jungen Leute. Da siehst du irgendwelche alte Höfe, sehr viel Landwirtschaft und so. Und da habe ich auch so für mich gedacht, also stell dir mal vor, dass eine Familie mit 3, 4 Kindern, eine übernimmt den Hof, wenn überhaupt, und die anderen, die ziehen weg, weil da ist ja nichts. Und so ist es ja, ist ja nicht nur im Allgäu, ist ja oft auch so bei uns in Deutschland verteilt. Ja, und schon ein Problem. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auch so ein Stück weit auf uns, auf die Bauwirtschaft. Habe ich einen interessanten Termin gehabt, einen Telefontermin mit einem, der will seine Heizung sanieren. Als Energieberater kommst du ja mit anderen Gewerke auch in Berührung, und der findet keinen Heizungsbauer. Der kriegt noch nicht mal ein Angebot. Ja, geschweige denn einen Auftrag. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Auftrag, um einen Antrag zu stellen. Sagt er, ich wäre froh, ich hätte ein Angebot. Ich kriege überhaupt keinen. Kommt keiner. Ja, also ist echt Wahnsinn. Also das zeigt auch so ein Stück weit, dass auch nicht alle Gewerke gleichermaßen betroffen sind. Da gibt es ja auch Gewerke, ja, die kannst du sagen, das ist Kunst, zum Beispiel irgendwelche Raumausstatter. Braucht man die heutzutage oder braucht man die unbedingt? Also bei allem Respekt, ja, also wie siehst du das? Wie sind die Gewerke so verteilt, betroffen? Dann hast du da Zahlen drüber?
Nee, konkrete Zahlen nicht, Michael, aber es ist natürlich klar, dass wir jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, in der wir mit einer gespaltenen Bauwirtschaft zu tun haben, haben wir natürlich Betriebe, die sehr stark unterschiedlich betroffen sind. Ich tippe auch, also aus meiner Sicht, wird dieser Zustand sich erstmal nicht so schnell auflösen. Ich denke mal, der wird einige Jahre bestehen bleiben. Wir haben, was jetzt den Bau angeht und verschiedene Gewerke, von denen du sprachst, haben wir sicherlich das typische Baugewerbe, was zusammen mit der Bauindustrie den Hochbau dominiert, insbesondere den privaten Wohnungsbau auch. Den haben wir hier mit drastisch sinkenden Baugenehmigungszahlen. Die schlagen sich dann wieder in sinkenden Angebotszahlen und auch in sinkenden Auftragsbestandszahlen. Und wir reden hier immerhin von Rückgängen von circa 30%. Davon sind natürlich auch andere am Bau tätigen Gewerke betroffen. Also gerade mal jetzt hier, um das aufs Dachdeckerhandwerk zu beziehen, der private Wohnungsbau macht für unser Gewerk ungefähr einen Anteil von etwa 12% aus. Insofern sinkt auch bei uns der Umsatz, wenn wir jetzt einen Rückgang mal prognostizieren von 30% im Neubau, und wir haben ungefähr 12% Anteil, dann sind das auch 4% Umsatz, Gesamtumsatzrückgang, wobei das natürlich nur Mittelwerte sind. Den einzelnen Dachdeckerbetrieb kann das natürlich deutlich stärker auch betreffen, wenn er dort seine Spezialisierung hat. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Betriebe, nämlich diejenigen, die im Bereich Baumaßnahmen im Bestand tätig sind, die sind weit weniger betroffen, kaum betroffen, teilweise oder also weit weniger, kaum oder gar nicht. Und das ist Gott sei Dank der Bereich, in dem das Dachdeckerhandwerk traditionell seine Stärken hat. Insbesondere in der energetischen Gebäudesanierung, auch beim Einbau von Fenstern, beim Ausbau von Dachwohnraum, bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, bei grünen Dächern, die jetzt gerade auch sehr stark im Kommen sind im Gewerbebau. Und natürlich zuletzt auch, nicht vergessen dürfen wir die Montage von PV-Anlagen. Also da haben wir viel zu tun. Und je nachdem, wie die Bundesregierung auch die Fördermittel hier ausrichtet, da haben wir sehr profitiert in den letzten Jahren, weil die Fördermittel weggingen vom Neubau hin zum Bestand. Können wir halt sagen, profitieren wir mehr oder weniger im Bereich PV, um das mal ein bisschen auszuführen, habe ich mal ein paar Zahlen zusammengesucht. Allein im Jahr 2023 hat der Ausbau der Photovoltaik mit 14,3 Gigawatt einen erstmals zweistelligen Wert erreicht. 14,3 Gigawatt ist Installation, Ziel der Bundesregierung war 9. Und wir haben zwar Firmen wie Enpal, wie 50 Volt und Co., aber ein großer Teil wird immer noch auch, also an neu installierten Anlagen vom Dachdeckerhandwerk auf die Dächer gebracht. Und das ist ein Pfund, was wir haben, mit dem wir jetzt auch wuchern können. Wir haben momentan in Deutschland 82 Gigawatt Solarenergieleistung installiert und 82 Gigawatt stehen also. Bundesregierung will das Ganze auf 200 Gigawatt ausbauen. Das heißt, es gibt also noch massig zu tun. Und wir, also das Dachdeckerhandwerk, wir sind die Profis auf dem Dach. Gleichzeitig profitieren natürlich auch noch andere neben dem Dachdeckerhandwerk von der Energiewende. Das sind unter anderem die Kollegen vom Elektrohandwerk, das sind SAK-Betriebe, das ist das Zimmererhandwerk, vielleicht auch noch die Kälteanlagenbauer. Und auch wenn jetzt der Nachfrageboom nach Wärmepumpen im letzten Jahr ziemlich abgebrochen ist, so gibt es doch, wie du auch gerade schon ausgeführt hast, in eigentlich sehr vielen Gewerken, je nach Region, teilweise großen Handwerkermangel. Und teilweise dauert es viele, viele Monate, um überhaupt einen Auftrag platzieren zu können.
Du hast es schon gesagt, wir sind Lehmerhandwerk und du hast ja auch unsere Stärken schon aufgezählt. Also von daher, alle, die momentan an der Gebäudehülle arbeiten, es macht ja auch Sinn, die beste Energie ist die, die erst gar nicht verbraucht wird. Es macht ja Sinn, Gebäude erstmal vernünftig zu dämmen. Und Solaranlagen hat ja auch noch richtiges Potenzial. Bevor dich Michael aber gleich noch fragt, wie es denn jetzt wirklich bei uns in der Geschäftslage in Deutschland aussieht, ist mir noch eine Frage eingefallen. Ich habe letztens mal gelesen, du hast gesagt, wir brauchen eigentlich 400.000 Wohnungen pro Jahr. Ich habe letztens mal eine Tabelle gesehen, da heißt es, wenn wir die ganze Migration und die Leute zu uns holen wollen, brauchen wir nochmal 400.000. Reden wir dann über 800.000 Wohnungen?
Das wäre, wenn die an der richtigen Stelle gebaut werden, wäre das nötig. Aber weil ich ja vorhin schon ausgeführt habe, weil das, was momentan schon gebaut wird, ohnehin nicht immer dort gebaut wird, wo es auch gebraucht wird, müssen wir dann von den 800.000 einen gehörigen Teil wieder abziehen. Nichtsdestotrotz ist der Bedarf da, wie gesagt. Und deswegen ist mir auch nicht so komplett bange. Es muss natürlich auch alles finanzierbar bleiben. Und wir haben jetzt durch diese gestiegenen Zinsen natürlich auch größere Teile der Gesamtsummen, die jemand ausgeben möchte in dem Bereich, die an die Banken gehen. Und es gibt nun mal so eine Art Schwelle auch, wo die Menschen vorsichtiger werden. Das ist so eine Schwelle, die so zwischen 30 und 40% des Nettoeinkommens liegt. Wenn mehr quasi abgegeben werden muss vom Netto, um das zu investieren in eine Annuität oder auch in Miete oder dann wird der Mensch skeptisch und ja, führt quasi auch seine Nachfrage zurück. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, die Leute brauchen natürlich Geld in ihren Portemonnaies und um das Ganze auch finanzieren zu können. Also es geht nicht nur darum, hier die Hunderttausende sich um die Ohren zu werfen, was wir da genau bräuchten, wenn es nicht finanzierbar ist und wenn es auch gar nicht vielleicht errichtet werden kann. Wir haben die 306.000, die wir vorletztes Jahr fertiggestellt haben. Von den 306.000, das war bei Vollbeschäftigung. Und wie sollen denn da überhaupt 400.000 entstehen? Das war zu besten Konditionen, als wir noch teilweise Immobilienzinssätze von einem oder 1,5% hatten über 10 Jahre, 15 Jahre. Wie soll denn da überhaupt was entstehen in dieser Größenordnung 400, 600, 800.000? Das ist für mich ganz, ganz weit weg, Karl-Heinz.
Ja gut, jetzt muss man aber dazu sagen, also 1% Zinsen, das war ja ein temporärer Zustand, dass das so auf Dauer nicht bleiben kann. Das war, glaube ich, auch relativ klar. Irgendwann muss man da auch mal was ändern. Ja, in Deutschland läuft ja sehr, sehr viel schief, muss man ja auch dazu sagen. Wir sind eines der reichsten Länder, zumindest mal in der Theorie, und haben relativ wenig eigene Immobilien von unseren Bewohnern. Ja, muss man auch dazu sagen, wir hängen da statistisch gesehen deutlichst hinterher. Also bei den ganzen Preisen ist das auch kein Wunder. Überleg mal, 8.900 Euro für eine Wohnung pro Quadratmeter in München. Ja, also wow, da kannst du aber lang arbeiten gehen dafür, bis du das einigermaßen raus hast. Also das können sich wahrscheinlich auch die wenigsten leisten. Ja. Insofern habe ich gerade heute Morgen auch einen Bericht gesehen, anderes Thema, aber wie marode unsere Schulen und unsere Turnhallen sind, wo wir unsere Kinder
Ja.
hinschicken. Ja, das ist einfach ein Armutszeugnis. Das ist eine Frechheit vom Herrn. Das muss man ganz klar sagen, wie marode unsere Infrastruktur ist. Ja, unsere Gebäude. Unsere über 19 Millionen Wohngebäude, von denen die Hälfte in den nächsten 20 Jahren saniert werden müssen. Ja, also die sind ja auch jenseits von Gut und Böse. Also wir haben so viel zu tun. Ja, also ich glaube, das wird sich auch deutlich auf das Dachdeckerhandwerk, auf die Geschäftslage auswirken. Also ich sehe jetzt im Prinzip, und ich habe das ja auch so ein bisschen rausgehört bei dir, ich sehe jetzt hier also nicht unbedingt schwarz für unser Gewerk.
Nee, sehe ich auch nicht, Michael. Also momentan ist die Geschäftslage gut im Dachdeckerhandwerk. Wir hatten ja im Februar die letzte ZVDA-Jahresumfrage gemacht. Und da wird in Schulnoten immer abgefragt, wie die Lage beurteilt wird. Und da hatten wir im Mittel die Schulnote 1,9. Und das war jetzt exakt derselbe Wert, den wir schon Anfang 2023 hatten. Natürlich gibt es da Unterschiede auch innerhalb der einzelnen Verbandsgebiete, aber insgesamt schon ein ziemlich homogenes Bild über die gesamte Bundesrepublik hinweg. Die Aussichten, die werden traditionell etwas schlechter bewertet. Der Mensch ist einfach vorsichtig und geht dann nicht so sehr positiv in die Zukunft. Was er hat, das hat er, das kann er auch bewerten, aber nach vorne gerichtet ist es meist ein bisschen skeptischer. Aber auch hier liegen wir hier beim selben Wert, den wir Anfang 23 hatten, und zwar bei der Note 2,3. Im Schnitt. Also da können wir uns nicht beklagen. Das ist gut. Und ich kann das auch ein bisschen vergleichen, weil ich diese Umfragen bereits seit 2007 hier begleite. Und ich habe ja auch schon ganz andere Noten gesehen mit 3,6, mit 3,7. Also da können wir uns nicht beschweren. Die Umsätze waren im letzten Jahr zwar leicht rückgängig. Wir hatten ein nominalen Rückgang von 0,4%. Preisbereinigt ist das aber ein deutlicheres Minus, weil wir hatten deutliche Preissteigerungen von ungefähr 9,5% bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten. Und das müssen wir im Auge behalten, weil das ist mittlerweile der dritte reale eingetretene Umsatzrückgang, also wenn man die Preisentwicklung hier mit berücksichtigt.
Es ist ja sehr, Umsatz ist immer ein schwieriges Thema, ne? Vor allem wenn man es Gesamtdeutschland betrachtet. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ich sehe aber schon, dass es Regionen gibt, da wird sehr guter Umsatz gefahren, teilweise auch guter Gewinn. Es wird einem ja auch dann relativ schnell mal vorgeworfen, ihr Handwerker seid ja, also ich rede jetzt nicht von Dachdeckern generell, sondern Handwerk überhaupt. Ihr seid ja die Baupreistreiber, ja. Ihr verdient so viel Geld, dass alles immer teurer wird und unbezahlbarer wird. Aber das stimmt ja nicht. Wir sind ja auch sehr stark von Lohn- und Materialkosten getrieben. Und letztendlich wirkt sich das ja auch auf unsere Leistungen aus. Wie sieht es denn damit genau aus? Und wird es billiger, wird es teurer die nächsten Jahre? Sind wir gut unterwegs? Manchmal hat man so den Eindruck, irgendwann mal wird der Punkt kommen, wo die Kunden es einfach nicht mehr bezahlen können.
Ja, definitiv, Karl-Heinz. Das ist schon etwas, was einen umtreibt und wo wir auch aufpassen müssen, dass da nicht sich irgendwann mal so eine Abkehr in dem gesamten Bereich Immobilien auftut, weil wenn die Leute sehen, sie können es nicht mehr wuppen, dann ja, lassen sie es halt verfallen oder es wird dann einfach weniger gemacht. Was die Preise angeht, stabilisieren die sich momentan. Wir haben bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, hatte ich ja gerade erwähnt, letztes Jahr noch Preiserhöhungen von knapp 10% gegenüber dem Vorjahr. Und mittlerweile liegen wir so ungefähr bei 4% plus. Teilweise haben wir aber auch Negativraten schon. Wir sehen den Holzbereich, Konstruktionsvollholz ist deutlich runtergegangen. Wir haben die S10er Dachlatte, die berühmte, wo der laufende Meter teilweise bei 2,30 Euro, 2,45 € lag. Da sind wir jetzt wieder bei 65 Cent angelangt. Wir haben zwar nicht ganz wieder den Ausgangsstand erreicht von vor 2,5, 3 Jahren, aber in Teilen wird sich da auch einiges wieder tun und die Preiserhöhungen, das finde ich eigentlich das Spannende, sei es jetzt durch teurere Baumaterialien, sei es durch höhere Lohnabschlüsse, sei es durch höhere Baustandards, durch die Zinswende. Diese Preiserhöhungen, die konnten dennoch von den Dachdeckerbetrieben im Markt umgesetzt werden, auch mit höheren Stundenverrechnungssätzen. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Wir haben hier zwar regional sehr unterschiedliche Höhen. Das hängt auch mit Kaufkraftparitäten zusammen. Das hängt auch mit Arbeitsschwerpunkten zusammen und wie die jeweiligen Unternehmen aufgestellt sind, in was die investieren. Aber ich sehe da eigentlich auch was Positives. Ich habe ganz frische Zahlen von der Soka Dach. Da wird immer, da werden die Durchschnittslöhne auch ermittelt und zwar anhand der für das 13. Monatseinkommen notwendigen Sätze, die immer bezogen sind auf das Vorjahr und dort von den Monaten April bis September ermittelt werden. Und da hatten wir jetzt im letzten Jahr, das ist jetzt abgeschlossen, eine Gesamtsteigerung, ich nenne jetzt nur mal den Veränderungswert, von 4,9% gegenüber dem Jahr 2022. Und das Spannende ist, dass diese Periode, in der die Mittelwerte ermittelt werden, also April bis September des letzten Jahres, genau innerhalb des Zeitraums liegen, in dem auch der letzte Lohntarifvertrag eine Erhöhung von 5% vorsah. Also 4,9% ist real passiert, 5,0% hatten wir vereinbart. Das sieht also danach aus, dass sich die tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungsschritte, egal auch auf welchem Niveau man sich bewegt hat, eins zu eins in der Realität hier wiedergespiegelt haben. Wir haben ja beim Lohntarifvertrag keine allgemeinverbindliche Erklärung und haben auch seitens der Arbeitnehmerseite immer weniger Tarifgebundenheit. Nichtsdestotrotz zeigt das eigentlich auch, dass die Unternehmen es schaffen, hier diese Schritte mitzugehen, auch um ihre Leute zu halten.
Ja, ich finde, in der heutigen Zeit, wo wir halt auch Fachkräftebedarf haben und wo überall, das ist ja kein exklusives Problem des Dachdeckerhandwerks oder der Bauwirtschaft, überall werden ja Leute gebraucht, muss man die auch vernünftig bezahlen. Ja, das, zumal auch alles teurer wird, wer soll sich das dann noch leisten können, wenn die Leute kein vernünftiges Geld verdienen? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ich glaube, das ist momentan so unser größtes Problem. Ich sehe ja auch, der Markt ist da, der Markt wird eher größer als kleiner. Der Neubau, der muss auch wieder anlaufen, da kommen wir gar nicht drum rum. Also das ist einfach so. Die Gebäude, die saniert werden müssen, wenn wir die Energiewende auch tatsächlich schaffen wollen, müssen auch saniert werden. So, dann brauchen wir aber Leute. Das ist, glaube ich, unser größter Engpass. Hast du da eine Information? Gibt es da irgendwelche Werte? Weil momentan habe ich so das Gefühl, dass das Dachdeckerhandwerk gar nicht so unerfolgreich ist mit den Nachwuchsaktivitäten, hauptsächlich auch den einzelnen Verbänden. Da haben wir ja auch jetzt zum Beispiel auch Baden-Württemberg, die machen da ja auch einen echt guten Job, aber es sind ja noch andere Landesverbände, die da auch sehr gut unterwegs sind. Aber ansonsten habe ich so das Gefühl, dass momentan so ein Abwerbe innerhalb der einzelnen Betriebe stattfindet, was ja am Ende auch gerade einen tatsächlichen Mehrwert für die Branche darstellt, ja. Betriebsnachfolge, das ist auch ein Problem, ja, was da teilweise auch dann hausgemacht ist. Da machen es einem die Institutionen, Kammern und so weiter auch nicht so leicht, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ist schlimm genug, ja. Also, dass wir Leute haben, die die Arbeit ausführen wollen, dass wir auch Leute haben, die die Betriebe übernehmen wollen und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, zum Thema Betriebsnachfolge, Betriebsübernahme, wie viele Nachfolger da suchen, da kann ich wenig zu sagen, aber ich kann dir sehr zustimmen bei deinen anderen Ausführungen. Wir haben das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel betrifft ja die gesamte Wirtschaft in Deutschland. Wir haben pro Jahr momentan zwischen 400.000 und 500.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mehr auf der einen Seite. Als gleichzeitig dazukommen, verlieren wir. Das ist also schon der Negativsaldo. Auf der anderen Seite sind auch nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen. Das Dachdeckerhandwerk kann sich dem so ein bisschen entziehen. Uns gelingt es vor allen Dingen gut, junge Kräfte fürs Dachdeckerhandwerk zu begeistern, also auch genügend Auszubildende quasi heranzuziehen. Da gibt es ein paar Zahlen, die ich habe, die ich mal rausgesucht habe. Wir hatten von 2018 bis 2022 bei den Azubi-Zahlen im Dachdeckerhandwerk erstmals seit Anfang der 1990er Jahre einen Zeitraum mit 4 Jahren hintereinander Zuwachs. Das ist richtig gut. 2024, also das sind Zahlen von Anfang des Jahres, wurde sogar der höchste Stand an bestehenden Ausbildungsverhältnissen seit dem Jahr 2003 erreicht. Und wir haben nur einen ganz kleinen Wermutstropfen. Die Zahlen bezogen auf das erste Lehrjahr sind leicht rückläufig. Das ist aber insgesamt, wenn man das jetzt mal auch mit anderen Handwerkszweigen vergleicht, insbesondere Bäcker oder auch ja, so Fleischer, die haben viel, viel größere Probleme und das stimmt mich schon auch zuversichtlich.
Aber die großen Probleme fangen ja jetzt erst an. Ja, wenn jetzt zum Beispiel so unsere Generation irgendwann mal aufhört und dann kommen ja viel weniger nach. Und was man ja auch nicht verschweigen darf, also bei allem Respekt, das ist auch die Qualität. Ja, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Jobghosting ist ja mittlerweile auch ein Thema, das dann irgendwie gar nicht angetreten wird. Werden Lehrverträge gemacht, wenn Zusagen, Jobzusagen gemacht und dann kommt man gar nicht. Ja, das macht mich schon so ein bisschen nachdenklich, was das angeht. Da muss man mal gucken, wie wir dem Herr werden. Also es war ja nicht von heute auf morgen gekommen. Es war ja klar, ja, der demografische Wandel hat ja festgestanden. Aber dass man das so weit kommen lassen hat, ja, was da jetzt so passiert,
Ich
ist
sehe
schon ein
aber,
Problem.
halt auch immer echt noch das alte Problem, was wir früher schon hatten. Lern was Anständiges, mach kein Handwerker, ja, du hast was Besseres verdient,
Ja,
was
ja.
natürlich Quatsch ist, ja. Ich habe viele Freunde, die auch Professuren haben an irgendwelchen Unis, die sagen halt auch, die Hälfte der Menschen, die dort studieren, gehören da eigentlich nicht hin, ja. Die werden viel besser im Handwerk aufgehoben. Aber ich glaube, also zur Wertschätzung, ich merke das mittlerweile schon, dass die Wertschätzung zunimmt, ja. Also früher war es wirklich so, ich kann mich echt an Zeiten bei meinem Vater erinnern, da wurdest du halt als schmutziger Handwerker bezeichnet. Aber jetzt, wo man immer weniger Handwerker kriegt, merkt man das schon. Aber generell ist es halt wirklich so, auch das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, aber in unseren Bereichen oder Bereichen, die ich gut kenne, da ist es wirklich so, immer weniger Betriebe, weil sie keine Nachfolger finden, die immer weniger Mitarbeiter beschäftigen und die immer weniger arbeiten wollen. Mit gleichzeitig zunehmend immer mehr Arbeit. Ja, was bei uns mittlerweile ein echtes Problem ist, früher haben wir uns über den einen oder anderen Sturm gefreut oder Hagel, ja, ganz ehrlich. Ich brauche jetzt gerade keinen Hagel. Also ich hätte wirklich Angst, wenn jetzt ein schlimmes Unwetter käme. Und wir müssen mal realistisch sein. Der Klimawandel kommt erst noch mit all den Folgen. Ja, wir merken es ja schon an den Niederschlägen, die so brutal zunehmen. Wenn wir dann mal Nachrichten gucken und mal schauen, was alles überläuft. Ja, und da sind mehr Dachdecker ja auch gefordert, weil auch gerade im Entwässerungsbereich bei Steinen, vor allem Flachdächern, das ist ja nicht ohne Grund. Michael ist da ja auch sehr aktiv in den Fachregeln. Weil wir ja schon echt fast Angst haben müssen, dass irgendwann Dächer auch einfach mal zusammenbrechen. Auch Wartung ist ein Riesenthema. Da fällt mir gerade ein, Michael, wir müssen dringend mal einen Podcast über Wartung, Instandhaltung, Absturzsicherung und so machen. Aber was mir wirklich Kummer macht, ich habe es jetzt in ein paar Betrieben, ich bin auch als Coach unterwegs, ich gehe ja auch an Meisterschulen und habe so ein Best-Practice-Seminar. Was mir wirklich Kummer macht, ist auch so, Michael hat schon gesagt, Qualität der jungen Menschen. Also, dass die auch echt was können, ja auch schon mitbringen in die Ausbildung. Und aber was mir auch echt Sorge macht, ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Weicheier, aber irgendwie so den Mut, das Vertrauen, erfolgreich zu sein, Betriebe übernehmen zu können, so richtig Gas zu geben, ja, das geht mir schon ein wenig verloren. Also wenn ich mich mit jungen Meisterinnen und Meistern oder angehenden Meisterinnen und Meistern unterhalte, merkt man schon, dass viele echt Angst davor haben, sich selbstständig zu machen. Und das macht schon bedenklich. Und was die Betriebsübernahme angeht, die Bürokratie, die Auflagen, ich habe es jetzt bei ein paar Betrieben mitverfolgt, auch in meinem eigenen Betrieb bin ich an dem Thema Nachfolgeregelung dran. Das ist ja eine Vollkatastrophe, was die Handwerkskammern, da fehlt ja die Unterstützung komplett, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, man will gar nicht, dass Betriebe erfolgreich sind und erfolgreich auch
Ja, du, das ist ja
Nachfolger
so,
finden.
der Unternehmer hat ja in Deutschland einen sehr schlechten Ruf, ja, muss man ja schon dazu sagen. Und wir werden da ja so ein bisschen auch als Ausbeuter dargestellt. Und das ist zum Beispiel in anderen Ländern ist das ganz anders. Also das merkst du ja auch. Politisch gesehen ist das ja auch ein Thema. Und was die Generation Z angeht, ganz ehrlich, die kennen ihren Stellenwert, die wissen, dass sie gebraucht werden. Und ganz ehrlich, wenn du, also stell dir mal, die wachsen ja so auf, weißt, die hören zwei Sachen. Es gibt keine Rente mehr.
Ja.
Ja, das heißt, momentan werden die Generationen gegeneinander ausgespielt. Das nächste, die Welt geht unter, weil der Klimawandel nicht aufzuhalten ist. Ja, also welche Perspektive sollen die jungen Leute dann in der Zukunft noch haben? Ja,
Ja.
die Arbeit hat einen ganz anderen Stellenwert, als damals bei uns war. Das ist einfach so. Ja,
Ja.
also wir werden uns da auf einiges gefasst machen müssen. Also ich habe Mitarbeiter, die sind jetzt 30 Jahre bei mir, ja. Und das kennst du ja auch. Aber Felix, wie lange hast du gesagt, bist jetzt beim ZVDA? Du wirst uns hoffentlich erhalten bleiben bis zur Rente, ja. Also, aber das ist die Ausnahme. Bei den jungen Leuten kannst du nicht davon ausgehen, dass die so lang bei einem Arbeitgeber bleiben. Das ist
Ja,
einfach so.
ja.
Die Selbstverwirklichung und so
Aber ich
weiter,
muss
das steht im
gestehen,
Vordergrund.
ich hatte da auch ein bisschen Vorurteile, ne, was Generation Z angeht. Und sicher, es gibt schon faule Leute, ja, ganz ehrlich. Also ich glaube, es
Die
gibt
gab es
wirklich
aber bei
Menschen,
uns.
die gab es auch bei uns
Ja,
und die, die
gibt es
nichts
auch bei
gekonnt
uns.
haben oder die nur Anspruchsdenken haben. Aber eine Sache hat mich vor kurzem beeindruckt. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und er hatte ein Vorstellungsgespräch mit Generation, mit einer jungen Dame, Generation Z, ne? Die war aber extrem selbstbewusst, die war gut und die hat ihm Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, wissen Sie, Herr Müller-Meyer-Schulze, wie auch immer, ich will nur 4 Tage arbeiten. Vielleicht auch nur 3,5 Tage. Und manchmal komme ich gar nicht. Aber ich verspreche Ihnen eines, in der Zeit, wo ich da bin, bin ich produktiver wie andere in 5 Tagen. Und damit läuft die bei mir offene Türen ein. Und ich glaube, das ist doch das Thema, ja, die Lebensarbeitszeitmodelle oder wie wir generell arbeiten. Qualität, Leistung, Produktivität. Jeder, der schon mal unternehmerisch gedacht hat, Felix, kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, der weiß, ein Betrieb muss Produktivität X erwirtschaften, sonst muss er zumachen, ja. Und wenn jetzt junge Menschen sagen, ich bin bereit, Gas zu geben, aber in Bezug auf weniger arbeiten und mehr Freizeit, dann ist die Welt für mich auch wieder in Ordnung. Also, wie steht's denn mit den Betriebsnachfolgen wirklich? Und was denkst du, Felix, zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, zu Generation Z?
Ja, ich würde es insgesamt mittel- bis langfristig nicht negativ sehen. Ich denke, wir sind gut gerüstet und das, was ihr angesprochen habt, was jüngere Menschen angeht, also unsere neuen, unsere zukünftigen Arbeitnehmer, ja, die reklamieren mehr Freizeit für sich und ihre Familien, die fordern auch mehr ein, als das vielleicht früher der Fall war. Aber die Zeiten waren insgesamt immer schon im Wandel und der Unternehmer oder die Unternehmerin, die müssen was unternehmen. Das heißt, die müssen sich auch diesen neuen Arbeitnehmern anpassen, weil wir haben halt nicht mehr einen Arbeitgebermarkt, sondern einen Arbeitnehmermarkt. Und wir sollten uns nicht dagegen auflehnen. Das ist
Nee.
völlig richtig, Karl-Heinz, was du sagst. Wenn am Ende ist entscheidend die Produktivität. Und junge Menschen, das geht aus allen Studien hervor, haben weiterhin den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. Sie wollen etwas gestalten. Sie wollen im Team arbeiten. Sie wollen abends auch mit einer gewissen Befriedigung nach Hause gehen. Und aus meiner Sicht ist das Dachdeckerhandwerk, bietet hier eigentlich die idealen Bedingungen. Wir haben einen vielfältigen Beruf. Jeder Tag ist anders. der Betrieb ja mit Chef und Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf der Baustelle, die sind ja häufig bereits so eine kleine Familie, sodass da auch irgendwo eine Bindung entsteht, selbst wenn die jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so dazu führt, dass die Leute ewig bleiben in den Unternehmen. Aber der Unternehmer muss auch etwas von sich aus beisteuern. Der muss eine gewisse Wohlfühlkultur schaffen, dafür sorgen. Ja, also insgesamt, ich bin nicht pessimistisch. Da gibt es viele Handwerkszweige, bei denen der Zusammenhalt nicht so groß ist wie im Dachdeckerhandwerk. Wir haben hervorragende Bildungsstätten. Wir haben eine gute Ausbildung. Man muss sehen, ungefähr 90% der auf unseren Baustellen beschäftigten gewerblichen Arbeitnehmer haben einen Gesellenbrief. 90%, nur ungefähr 10% Helfer. Und aus ökonomischer Sicht sage ich dann auch noch, wir beackern Themen in unserem Gewerk, die mit der Bekämpfung des Klimawandels zusammenhängen. Du hast es erwähnt, Karl-Heinz, Ableitung von Starkregenereignissen, von Wasser auf den Dächern zum Beispiel. Insgesamt macht uns das Ganze ja zu einem Klimahandwerk und das ist
Ja,
jungen Menschen wichtig.
ich
Wir
finde,
haben
ja. Ich finde diese Vorbildgeschichte auch wichtig, ne? Also wir Unternehmerinnen und Unternehmer müssen halt auch mal überlegen, wie wir selbst rumlaufen, wie wir selbst arbeiten. Und wie gesagt, ich gucke jetzt auch immer mehr als Coach in irgendwelche Betriebe rein. Und wenn ich dann sehe, dass Menschen so unorganisiert sind, dass sie ständig gestresst, genervt, überlastet, ja, auch Dinge in Echtzeit jetzt per Telefon oder WhatsApp erledigen müssen, die sie eigentlich nicht machen müssten, wenn sie es rechtzeitig vorher vernünftig auf den Weg bringen. Also Organisation ist ein Riesenthema. Und guck doch mal viele Chefinnen und Chefs an, mit was für einem Gesicht die rumlaufen. Ich habe letztens bei unserem Verbandstag, habe ich gesagt, wisst ihr, wenn ich so Unternehmerinnen und Unternehmer frage, sag, und wie geht's euch? Dann sagen alle immer super. Und dann sage ich immer, dann sag's doch auch mal deinem Gesicht, ja. Und wie willst du denn nette, gute, tolle Mitarbeiter haben, wenn du selber immer nur scheiße drauf bist und auch so rumläufst? Das kann nicht funktionieren, wirklich beim besten Willen nicht. ja, das ist der Fakt so. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch für unsere Zielgruppe sichtbarer werden. Wir sind noch sichtbarer werden, dass wir wirklich auch dann die jungen Leute erwischen, die auch was verändern, was mitgestalten wollen und nicht die bekommen, die am Ende ja, sich damit nur noch zufrieden geben, weil sie nichts anderes bekommen. Ja,
Ja.
da habe ich so ein bisschen die Angst davor. Da ist nicht nur die Berufsorganisation, dass jeder einzelne Betrieb gefordert, aber auch die Politik, die muss die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und da dürfen wir auch nicht müde sein. Karl-Heinz, ich bin da völlig bei dir. Die Unternehmer müssen Vorbildfunktionen da übernehmen, aber auch die Gesellen. Ja, und wenn wir das alles hinkriegen, dann sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Dann
Was
brauchen
ich
wir halt
heute,
nur noch mehr
ja.
junge Menschen fürs
Ja, ich
Handwerk.
glaube, da bin ich nochmal bei dem Vorbild. Ich glaube, wenn du als Unternehmerin und Unternehmer im Handwerk heute 7 Tage die Woche 100 Stunden arbeitest, keine Zeit für Familie hast, für Sport, für Ernährung, dann machst du im Jahr 2024 was falsch. Ich beweise das jedem, der es auch von mir gezeigt sehen will oder der mir nicht glaubt. Ich glaube, ein Unternehmer kann heute mit einer gut organisierten, fleißigen 5-Tage-Woche fantastischen Betrieb führen und hat dann auch wie seine Mitarbeiter Freizeit für alles andere. Und sei es nur darum, dass er sich überlegt, wie er seinen Betrieb weiterentwickelt. Aber dieses am Anschlag permanent arbeiten, kurz vorm Burnout sein, wenn ihr da draußen das Problem habt, dann macht ihr was falsch.
Wir sind keine guten Vorbilder. Hätten wir aber weniger
Haha.
Hobbys, so drumherum Ehrenamt und Podcast und hast du nicht gesehen? Ich glaube, dann würden wir es auch hinkriegen, oder?
Dafür kriegen wir aber, ja. Also ich glaube jetzt nochmal, wir müssen da noch eine Sache dazu sagen. Und der Felix ist ja einer, der auch nicht so pünktlich um 4 den Hammer fallen lässt, denn
Nee.
er sitzt immer noch im Zentralverband und wir haben schon 5:30, ja, und das finde ich auch super. Er könnte ja auch sagen, ist es 4, ich bin jetzt weg, ja, interessiert mich alles nicht mehr. Deswegen auch solche Mitarbeiter denken unternehmerisch, ja, und wollen ein. Und ich glaube, was uns alle drei vereint, und da gibt es ja viele da draußen, wir haben halt Bock drauf, ja. Es macht uns Spaß. Und deswegen machen wir ja auch nicht nur unseren normalen Job, sondern nehmen da noch was dazu, machen mehr wie üblich in unserem Job. Michael und ich machen unseren Podcast. Wir sind jetzt beim 102. Podcast in 4 Jahren. Und wir haben, und ganz herzlichen Dank an euch da draußen, knapp 86.000 Downloads in 4 Jahren jetzt produziert. Danke, ja, dass ihr das gemacht habt. Wir sind ein
Echt
Non-
cool, ja.
Wir sind ein Non-Profit-Podcast. Wir verdienen nichts dran, ja. Ruhm und Ehre, ja, wir freuen uns drüber, aber Michael und ich brauchen das nicht zur Selbstverwirklichung. Wir möchten einfach, wir haben einfach Bock drauf, dass es draußen weitergeht. Wir haben es gehört, Felix, damit kommen wir so langsam zum Ende. Die Stimmung ist gar nicht so schlecht, wie sie ist manchmal oder wie sie vorhergesehen wird. Ich
Aber das
denke,
ist auch ein wichtiges Thema,
ja.
Karl-Heinz. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Wir dürfen es auch nicht schlechter machen, wie es
Nee,
ist. Ja, wir
nee.
müssen positiv auch nach außen kommunizieren. Ganz ehrlich, wenn du Kinder hättest, ja, die jetzt in einem ausbildungsfähigen Alter wären, die würdest du doch nie in eine Branche schicken, die nur jammert und nur
Nee.
meckert und sagt, Gott, wie schlecht geht's uns und alles ist doof und so weiter. Nee, uns geht's gut. Ja, wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben tolle Projekte, wir werden gebraucht. Und ich glaube, was gibt's Besseres? Also,
Ja.
wenn du gebraucht wirst, ja.
Ja.
Also, weil wir ja auch reale Probleme lösen im Gegensatz zu anderen Branchen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die braucht man nicht unbedingt zum Leben. Uns braucht man schon.
Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, Felix, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt angenommen der Fall, dieser elendige Krieg in der Ukraine ist endlich mal vorbei. Ja, das sind auch solche also wenn mich was am meisten runterzieht, dann ist es Elend, Tierwohl und Kriege. Ja, und wenn ich mir überlege, was man mit all dem Geld Vernünftiges in der Welt machen könnte, das ist ja unglaublich. Was passiert denn, wenn Ukraine EU wird und es muss wieder Aufbau geleistet werden? Dann haben wir in Europa gar keine Handwerker mehr. Oder wie ist deine Einschätzung? Schaffen wir das überhaupt? Oder was wird da passieren?
Schwer zu sagen. Die Frage ist halt, was schlimmer wäre, wenn jetzt Russland den Krieg gewinnt, dann sind wir hier mit zig Millionen zusätzlich fluchtsuchenden Menschen quasi werden wir zugeschwemmt. Und das ist wahrscheinlich ökonomisch gesehen noch viel, viel schwerer zu bewältigen. Also klar, das ist ein Punkt. Kriege sind größtenteils nutzlos. Da wird einfach nur ja, Kapital auch verballert. Und ja, es ist schlimm genug. Wir müssen sehen. Wir hoffen, glaube
Würden
ich,
wir
dass es
würden wir
ist.
profitieren von einem Wiederaufbau in der EU?
Industrie vielleicht.
Industrie.
Ja, also nichts Handwerk. Wir waren Ist zu
immer
weit
schon.
weg, ja.
Ja, wir waren auch immer schon schlecht im Exportieren unserer Leistung. Das ist auch etwas, was uns so ein bisschen, ja, kontingentiert, wo auch deswegen die Wachstumsraten manchmal nicht so mithalten konnten mit dem, was die Industrie zuwege gebracht hat. Das liegt einfach quasi in der Natur der Sache. Dafür sind wir halt im Dachdeckerhandwerk sehr, sehr breit aufgestellt. Es gibt kaum einen Ort in Deutschland, in dem es keinen Dachdeckerbetrieb gibt. Wir haben andere Fähigkeiten.
Ganz
Ja,
ehrlich, Karl-Heinz, wolltest du so weit fahren? Du hast ja hier genug zu tun.
ja.
Ich
Ja,
glaube, Felix, ja, Kriege sind nutzlos, aber am Ende profitieren auch ein paar davon. Schau dir mal die Aktie von Rheinmetall an.
ja.
Ja,
Ja.
also was da passiert ist in den letzten
Die
2 Jahren.
großen Konzerne fahren auch alle dann rüber zum Wiederaufbau, ja, die
Ja,
großen
ja.
Baukonzerne. Aber das menschliche Schicksal ist halt fürchterlich. Also anders
Das
kann man
ist
das
klar.
auch in Israel und so. Das ist ja also was in der Welt passiert, weißt du, als wenn wir keine schlimmeren Probleme hätten. Aber wir wollen jetzt nicht politisch werden. Was ich lustig finde, ist mir letztens erst aufgefallen, ja, Generation Z ist ja nicht am Ende. Es geht mit Alpha weiter. Also sprich, der ganze Mist fängt wieder von vorne an. Mal schauen, was die dann besser machen. Ja, Generation Alpha. Na denn.
Lustig ist, dass wir die Babyboomer sind. Ja, die Babys, ja. Also
Ja,
hört sich
ich.
auch gut an.
Ja, aber es ist halt so, ne? Ich weiß auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns zum Schluss kommen. Felix, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich drauf, euch beide in Wiesbaden zu sehen. Ist ja auch schon bald wieder. Wir haben ja unsere ZVDH-Sitzung, unsere Mitgliederversammlung und die ist jetzt, glaube ich, im Juni, gell, meine ich sogar. Und das ist immer ganz wichtig, weil da stimmen wir uns natürlich intensiv ab. Ich bin auch mal gespannt, ja, ob es irgendwas Neues gibt mit Sommerschlechtwetter. Ja, Winterschlechtwetter haben wir ja schon, aber wir kommen ja jetzt langsam auch in die Bereiche rein, wo wir im Sommer mittags aufhören müssen zu arbeiten, weil es viel zu heiß ist. Dann reicht natürlich die bisherige Schlechtwetterregelung nicht. Das ist auch ein Riesenthema, was unsere Betriebe rumtreibt. Also es bleibt spannend. Felix, ganz herzlichen Dank. Ich sage auch schon mal an der Stelle Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Gebt ordentlich Gas, ja, teilt und liked uns und Damit werfe ich den Ball dem Michael zu und der kann dann Felix geben.
Alain, du hast ja schon alles gesagt, ja. Also ich
Aha.
schließe mich dann den Worten meines Vorredners an, Felix. Ja, super, dass das geklappt hat, dass du uns mal ein paar Zahlen, ein paar Fakten genannt hast. Und vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, ich freue mich auch auf den Juni, wenn wir uns mal wieder live sehen. Liebe Zuhörer, Zuschauer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, mich hat es auch sehr gefreut, Michael, Karl-Heinz, erstmals bei eurem Podcast dabei zu sein. Das sind ja beeindruckende Zahlen, wie viele Podcasts ihr hier schon aufgenommen habt. Ja, vielen Dank. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, schönen Gruß aus Köln, und ja, bleiben Sie uns gewogen.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.